Ja, guten Appetit. Endlich können Sie in Ruhe essen, ohne dass irgendwelche unmöglichen Personen Sie stören. Das ist doch endlich, also was es für Leute noch gibt. Wir befinden uns im dritten Teil der Predigtreihe Be My Guest. Wir wollen Gastfreundschaft fördern, Gemeinschaft fördern. Ich weiß nicht, ob wir es so nötig haben wie diese beiden Menschen hier, aber vielleicht doch auch manchmal schon. Wir wollen den Zusammenhalt stärken in unserer Gemeinde darüber hinaus. Wenn ihr an eine gastfreundliche Atmosphäre denkt, etwas, wo ihr euch so richtig wohlfühlt, wo ihr gerne lange bleibt, woran denkt ihr dann so? Vielleicht an so einen schön gedeckten Tisch wie hier, warmes Essen, nette Gespräche, vielleicht ein Kaminfeuer, vielleicht ein weiches Sofa, gute Gespräche. Nach diesem Gefühl, was wir da so haben, sollten wir als Gemeinde doch streben, oder? So ein nettes Beisammensein. Bei jemandem im Wohnzimmer sitzen, gemeinsam zu Abend essen, vielleicht ein Candlelight-Dinner, so ein ungestörtes Abendessen wie diese beiden Frauen hier zu zweit. Darum geht's doch. Ich habe euch heute ein etwas anderes Bild von Gemeinde mitgebracht. Und zwar kommt das angeblich vom Kirchenvater Augustinus aus dem 4. Jahrhundert, ein Theologe. Der hat Kirche, also Gemeinde, folgendermaßen beschrieben, nämlich als Krankenhaus. Und zwar als ein Krankenhaus für Sünder. Ich finde, das klingt jetzt erstmal nicht besonders ansprechend. Also wenn ihr vielleicht mal daran denkt, wann ihr das letzte Mal vielleicht im Krankenhaus wart, selber als Patient, Patientin, vielleicht jemanden besucht habt, ich glaube, an Gastfreundschaft denkt man da vielleicht nicht als allererstes. Besonders wenn man so in manchen Krankenhäusern das Essen sieht, aber gut. Ich war eigentlich nie gerne im Krankenhaus. Also ich war eigentlich immer froh, wenn ich da wieder rausgekommen bin. Man atmet so ein bisschen auf, finde ich, wenn ich manchmal aus diesen Schiebetüren rausgeht. Das ist irgendwie, ja. Und dann soll Gemeinde ein Krankenhaus sein, wo man irgendwie ungerne ist, wo man sich eigentlich nicht aufhalten will, eigentlich auch nicht verweilen will und dann soll man irgendwie andere dazu einladen. Dieses Bild vom Krankenhaus redet wenig von Gemütlichkeit oder von Annehmlichkeit, sondern es redet davon, wer bei uns willkommen ist und welche Behandlung diese Menschen in der Kirche bekommen, in der Gemeinde. Wenn man sich so die Instagram-Seiten oder die Websites von aktuell so großen, bekannten, erfolgreichen Kirchen anguckt, sieht man dort oft viele junge, lachende, stylische junge Menschen. Dynamische Gruppen, die irgendwie richtig was auf die Beine stellen, die viel erreichen, die mit irgendwie andächtigen oder glücklichen Gesichtern im Worship die Arme hochreißen. Ja, und manchmal gibt es auch irgendwelche verstörenden Videos von irgendwelchen Pastoren, dass sie erzählen, dass Gott ihnen millionenschwere Villa geschenkt hat. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Insgesamt würde ich aber sagen, man hat so den Eindruck, boah, die Leute, die haben es irgendwie, denen geht es richtig gut. Ich will das, was die haben, die scheinen irgendwie glücklich zu sein. Sowas will man doch auch haben. Ich will Ihnen das gar nicht absprechen, dass diese Bilder irgendwie authentisch seien. Aber ich glaube schon, dass wir uns als Gemeinde die Fragen stellen müssen, was ist unsere ideale Vorstellung, was ist unser Bild von Gemeinde, unser Wunsch? Ist das eine Gruppe lauter glücklicher, gut aussehender, gesunder Menschen, die scheinbar ihr Leben im Griff haben? Oder ist da noch für andere Menschen Platz? Jesus selbst sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Kannst du einmal die nächste Folie mit zeigen? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gemeinde als Krankenhaus oder also allgemein als Krankenhaus, aber auch speziell als Krankenhaus für Sünder, das drückt aus, dass Gemeinde kein Treffen ist von irgendwelchen Hochglanzmenschen, die sich gegenseitig zeigen, was sie alles Tolles schaffen. Sondern ein Ort, an dem auch und gerade diejenigen ihren Platz finden, denen vielleicht gerade nicht zum Feiern zumuten ist, die gerade nicht Gott loben können, die vielleicht nicht für Fotos posieren wollen, die vielleicht auch nicht auf den Topplätzen der Gesellschaft zu finden sind. Und ich glaube, als Gemeinde Krankenhaus zu sein, so ein Ort zu sein, das fängt nicht erst damit an, andere willkommen zu heißen, die vielleicht ein Krankenhaus brauchen, sondern damit, dass wir uns unsere eigenen Krankheiten und Schwächen eingestehen. Und selber eingestehen, dass wir vielleicht auch manchmal ein Krankenhaus brauchen. Dass Gemeinde kein Ort ist, wo sich hier die Heiligen versammeln, sondern wo sich eine ganze Reihe von Sündern versammeln. Kein Ort, wo sich lauter Gesunde versammeln, sondern ganz viele Kranke. Und das betrifft uns alle. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die uns nicht gut tun, die anderen nicht gut tun, wofür wir uns schämen, wofür wir vielleicht auch Vergebung brauchen. Und wir alle haben auch gewisse Lasten zu tragen, auch wenn die vielleicht unterschiedlich aussehen. Und ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geben wir unser Bestes, nicht mehr zu sündigen. Wir geben unser Bestes zu lieben, gute Entscheidungen zu treffen. Und ja, der Glaube hilft uns auch bei mancher Last. Aber trotzdem ist keiner vollkommen. Und der Glaube nimmt uns auch nicht jede Last ab. Und darum sollte uns in einer Gemeinde, auch in einer christlichen Gemeinde, nichts überraschen, was einem begegnet. Was Menschen tun können, was Menschen passieren kann. Auch in Gemeinden zerbrechen Ehen. Sind Leute suchtkrank? Klauen Menschen? Lügen Menschen? Haben Menschen Geldprobleme? Haben Menschen kaputte Beziehungen? Irgendein Geheimnis, das sie mit sich rumtragen? Und Gemeinde sollte kein Ort sein, an dem wir das alles irgendwie voneinander verstecken. Man muss nicht immer überall, klar, es braucht einen gewissen Ort dafür, nicht alles rumtragen, nicht alles jedem erzählen und es muss auch nicht gefeiert werden. Aber es muss auch nicht, kann auch nicht sein, dass es vor jedem versteckt wird. Dass man eine Maske aufzieht, wenn man in die Gemeinde kommt. Sich nicht so zeigen kann, wie man ist. Es geht darum, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir alle auf die eine oder andere Weise Jesus als Arzt brauchen. Der uns heilt, vergibt, der uns aufrichtet und tröstet. Wenn wir uns das eingestehen, ist, glaube ich, der zweite Schritt leichter, nämlich die willkommen zu heißen, die mitzutragen, die vielleicht eine etwas andere oder vielleicht sogar eine schwerere Last zu tragen haben als ich. Je mehr wir uns unser eigenes Sündersein, unsere eigenen Schwächen, unser Bedürfnis nach Jesus als Arzt, nach Hilfe eingestehen, desto mehr gestehen wir das auch anderen zu. Sodass wir dann immer mehr Gemeinde werden lassen können zu einem Ort, an dem Menschen mit ganz unterschiedlichen Krankheiten oder wirklichen Krankheiten, mit Verletzungen, mit Schwächen ihren Platz finden. Auch Menschen, die nicht viel zurückgeben können, die wir dann eben mittragen. Und ich denke da nicht nur an Sünden, ich denke auch an alle möglichen anderen Arten von Lasten, die Menschen tragen. Ich denke an Menschen, die mit wirklich einer Krankheit kämpfen. Vielleicht mit Krebs, mit Long-Covid, mit Depressionen. Ich denke an Menschen, die Angehörige verloren haben, die selbst vielleicht nicht wissen, wie sie ihren Schmerz zeigen sollen oder wo andere auch unsicher sind, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Ich denke an Menschen, die einsam sind. Vielleicht, weil sie neu in der Gegend sind oder weil sie frisch gebackene Eltern sind oder vielleicht, weil sie alt sind, nicht mehr mobil. Vielleicht, weil sie keinen Freundeskreis haben, der sie trägt. Ich denke an Menschen, denen es schwerfällt, tragfähige Beziehungen zu bauen. Das zu können, ist auch nicht allen gegönnt. Ich denke an Menschen, die von anderen gemieden werden, weil sie irgendwie anstrengend sind. All diese Menschen gehören zur Gemeinde dazu. Und wenn du dich irgendwo in dieser Liste oder in irgendwas Ähnlichem wiederfindest, auch du gehörst zur Gemeinde Jesu, zur Gemeinschaft dazu. Wir alle, egal wie stark oder schwach wir uns gerade fühlen, machen Gemeinde aus. Machen sie zu einem Ort, wo normale Menschen sind. Normale Menschen in ihrem Erleben vom ganzen Spektrum menschlichen Seins. Und das ist so, meine ich, auch ganz im Sinne von Gott. Wenn sich eben hier nicht nur die erfolgreichen Gewinnertypen tummeln, sondern auch Menschen, die echt am Kämpfen sind. Schon im Alten Testament ist das Kümmern um Witwen und Waisen eine moralische Verpflichtung, also das Kümmern um die Verlierer der Gesellschaft, die sonst vergessen werden, die niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert. Jesus hat Gemeinde gebaut mit Fischern, die wahrscheinlich nicht besonders reich waren, mit Prostituierten, mit Steuerbetrügern. Er predigt den Reichen, dass es für sie schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen und er geht gerade zu den Armen und Kranken. In unserer Gemeinde soll Platz für alle sein, für die, die andere tragen können, für die, die getragen werden und alles irgendwo dazwischen. Weil wir kein Unternehmen sind, wo es irgendwie um Wachstum geht im Leistungssinne. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Und ja, auch da muss angepackt werden. Ich glaube, es gibt immer genug zu tun. Aber sind wir nicht auch ein Ort, an dem Menschen einfach sein dürfen, leiden dürfen, in Ruhe heilen dürfen? Und ja, das heißt auch, die aufzufangen, die fallen. Und das passiert aber nicht einfach so. Ich habe es gerade schon gesagt, manche von den Jüngern von Jesus waren ja Fischer. Und er sagt zu ihnen an einer Stelle mal, dass sie ab heute nicht mehr Fische fischen sollen, sondern Menschen. Ich finde, das klingt immer eher so ein bisschen nach Kidnapping. Nicht ganz so sympathisch, Menschen von der Straße irgendwie abgreifen. Gut, ich weiß aber, was er damit meint. Und ich finde, zu unserem Thema heute passt das irgendwie auch ganz gut, Menschen aufzufangen, nicht einzufangen. Ich stelle mir dann Gemeinde auch wie so ein Netz vor, das sich irgendwie spinnt. Seile, die so durch die Reihen laufen, von Person zu Person, die miteinander irgendwie zu tun haben. Es wird immer dichter geknüpft und je mehr wir füreinander da sind, umso dichter wird eben dieses Netz und umso schwieriger wird es für jemanden, dahin durchzufallen. Wenn wir Leute mittragen wollen, sind wir alle angefragt, dieses Netz mitzuknüpfen, es zu spinnen, indem sie aufgefangen werden. Wir spinnen dieses Netz zusammen. Als Person, die vielleicht auch alle irgendwo spinnen. Die alle irgendwo Schwächen haben, Lasten haben, Probleme haben. Du spinnst doch, das ist eigentlich ein abwertender Begriff, aber ich finde, heute passt das schön. Wir spinnen alle zusammen. Die Frage ist ja, wie spinnen wir dieses Netz? Wie geht das? Ich glaube, das ist gar keine leichte Frage und auch keine, die man für alle beantworten kann. Denn Schwache, Kranke, Trauernde, das sind ja nicht unbedingt eine einheitliche Gruppe. Das sind ganz unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Und ich glaube, auch jeder von uns gehört vielleicht einmal in einer Lebensphase dazu. Ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo es mir nicht gut ging über Monate. Ich war Studentin und ich habe in dieser Zeit ein paar Tage lang nicht in meinem eigenen WG-Zimmer gewohnt, sondern bei einer Freundin, weil ich nicht allein sein wollte. Und ich glaube, ich war kein leichter Gast. Ich brauchte viel Trost, viel kümmern, viel zuhören. Ich habe geweint, ich habe über meine Probleme geredet. Meine Freundin hat für mich gekocht. Es ging in dieser Zeit nicht viel um die Sachen, die vielleicht meine Freundin da gerade beschäftigt haben in dieser Zeit. Aber sie war trotzdem für mich da. Hat zugehört, hat gekocht, hat mich in den Arm genommen. Hat mit mir auch mal eine Serie geguckt. Und dafür bin ich ihr bis heute dankbar. Dass in dieser Zeit, wo ich ihr nicht viel geben konnte, sie was für mich gegeben hat, ohne was zurückzuerwarten. Nichts geben zu können, angewiesen sein auf andere, ich glaube, das kann jeder von uns passieren. Jeder von uns kann in so eine Phase kommen. Und ja, ich glaube, es gibt auch Menschen, bei denen diese Phasen vielleicht länger sind. Oder wiederkehrend. Oder vielleicht sogar Dauerzustand. Und auch diese Menschen sind aber angewiesen auf eine Gemeinschaft, die sie mitträgt. Und ich glaube, das können wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei der Dame im Anspiel hier, ich glaube, es hätte nicht viel gebraucht, etwas netter zu ihr zu sein. Es hätte vielleicht gereicht, einen Kaffee mit ihr zu trinken, ihr eine halbe Stunde zuzuhören. Vielleicht mit ihr über auch was ganz anderes zu reden, weiter mit ihr über Reisen zu sprechen. Bei anderen heißt es vielleicht, mal ein Essen vorbeizubringen, wenn sie wirklich in einer konkreten Notsituation sind. Bei wieder anderen heißt das vielleicht, sie einfach mal zu einem Treffen mitzunehmen, weil sie sonst nicht eingeladen werden. Vielleicht mal einfach jemanden zu fragen, wie es ihm geht, jemandem Hallo zu sagen. Und ja, bei manchen heißt es auch, sie einfach zu ertragen als Teil der Gemeinschaft. Auch das ist Teil davon. Und in jedem Fall heißt das, offene Ohren, offene Augen zu haben für meinen Nachbar, meine Nachbarin. Lasst uns das üben. Ich wette, es gibt jetzt die eine oder andere Person unter uns, die denkt, für mich ist Gemeinde oder für mich ist sogar mein ganzes Leben fast nur noch Krankenhaus. Ich bin immer bei denjenigen, die Unterstützung brauchen. Ich kümmere mich, ich höre zu, ich mache mir Stress, dass möglichst niemand übersehen wird. Es gibt so Menschen, die so ein Auge und Herz für andere haben, überall wo sie sind und sich diese dann verantwortlich fühlen für alle, die vielleicht von den anderen übersehen werden. Und dabei übersehen sie sich auch manchmal selber. Vielleicht kennst du einer dieser Gedanken, wenn ich es mache, macht es keiner. Wenn ich diese Person nicht anspreche, dann steht sie alleine da. Wenn ich nicht nachfrage, dann hat sie keinen zum Reden. Wenn ich mich nicht kümmere, dann tut es doch niemand. Ich kann diese Sätze sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem macht man sich mit diesen Sätzen zum Retter der anderen Person. Und das bist du nicht. Du bist ein Mensch mit begrenzten Ressourcen und die musst du nicht alle immer für andere aufbrauchen. Und ja, das ist hart, weil es manchmal stimmt. Wenn ich nicht nachfrage, fragt vielleicht wirklich niemand nach. Das kann passieren. Und hier will ich einmal sagen, das ist nicht schön, aber ich glaube, es ist auch nicht immer ganz vermeidbar. Auch in jeder noch so tollen Gemeinschaft wird es Momente geben, in denen Personen übersehen werden. Es wird Momente geben, in denen sich nicht oder zu wenig um jemanden gekümmert wird. Und manchmal müssen wir das auch aushalten, was für eine bestimmte Sorte an Menschen unglaublich schwierig ist. Schmerz und Enttäuschung gehört manchmal auch zum Leben dazu. Und das sage ich nicht, um diesen Schmerz kleinzureden, zu sagen, das ist nicht schlimm. Oder als Ausrede, dass wir es gar nicht erst probieren, dass niemand übersehen wird. Sondern ich sage das als Entlastung für diejenigen, die sonst an diesem Anspruch zerbrechen, dass niemand übersehen wird. Für diese Sorte an Menschen. Du kannst nicht alle retten und das ist okay. Ich kenne das auch, dass in manchen Situationen mein Tank einfach leer ist, wo ich nichts geben kann in dem Moment. Ich muss selber lernen, dann auch auf die Bremse zu drücken und ich glaube, das dürfen und das müssen wir auch. Vielleicht bist du nicht einer dieser Menschen mit Helfer-Syndrom und trotzdem fragst du dich, wie du dich jetzt auch noch um andere kümmern sollst, weil dein Leben ist eh schon so voll. Und ich finde, auch das ist eine total berechtigte Frage. Ich glaube, manchmal fängt die Hilfe für andere bei uns selbst an. Ich habe beim Pastor John Mark Comer folgende Sätze gehört. Er redet davon, dass das höchste Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe ein Zitat einmal auf der nächsten Folie. Er sagt, lieben können besteht zu 80% daraus, emotional gesund und geistlich wach zu sein. Lieben können besteht zu einem ganz großen Teil daraus, dass ich emotional gesund bin, dass ich geistlich wach bin. Und zu emotionaler Gesundheit, zu geistlicher Lebendigkeit gehören Zeiten von Ruhe und von Auftanken. Vielleicht kennt ihr das selber, wenn man so total überlastet ist, wie ungeduldig man dann wird. Wenn man gerade im Stress ist und man hat eh einen blöden Tag und man steht total unter Strom, die Arbeit war anstrengend, man kommt nach Hause und keine Ahnung, die andere Person hat mich abgespült oder so. An manchen Tagen hat man Barmherzigkeit für diese Person, an anderen nicht. Und ich glaube, es hängt manchmal damit zusammen, wie ausgeruht oder wie gestresst wir sind. Wie ausgelaugt oder wie wach wir sind. Ich glaube, wenn wir erholt sind, fällt es uns leichter, uns um andere zu kümmern. Das heißt nicht, dass wir das alle erst können, wenn wir zu 100% unsere Batterie aufgeladen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass darin ein Schlüssel steckt. Es wird in unserer Zeit sehr viel darüber geredet, auf sich selber zu achten, auch Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass das auch wichtig und richtig ist. Es hat zu lange in der Arbeitswelt, aber auch in der Gemeinde eine Kultur geherrscht, dass es ein Verdienst ist, sich ausbeuten zu lassen. Bis zur Erschöpfung, zu ackern. Und ich glaube, viele von uns haben, auch wenn wir uns vielleicht jetzt nicht ausbeuten lassen, in ihrem Leben viel am Laufen. Familie, um die sich gekümmert werden muss, Stress auf der Arbeit, Sport, Ehrenamt, Gesundheit, dann die ganze Weltlage, die einen einnimmt. Die meisten von unseren Leben sind voll. Und wo setzen wir Grenzen? In den Gemeinschaften, wo wir mit vielleicht Menschen zu tun haben, die wir nicht so gut kennen, die nicht unsere Ängsten sind. Das erleben viele Gemeinschaften, das erleben Vereine so, das erleben Parteien, das erleben auch Kirchen. Das ist so ein Trend, der immer stärker geworden ist, dass Menschen sich eben auf ihr Privatleben, auf ihre Ängsten, ihr eigenes Leben konzentrieren und weil sie wenig übrig haben für andere, für anderes. Ich kann es auch nachvollziehen, es geht ja auch schon genug Energie drauf, das eigene Leben zu bewältigen. Aber ich glaube, das lässt auf Dauer den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und auch in unserer Gemeinde bröckeln. Weil nicht alle das Privileg haben, schon in einem Netzwerk zu sein und sie dann durchfallen. Und weil wir auch verlernen, mit denjenigen zu tun zu haben, die vielleicht in einer etwas anderen Welt leben als wir. Und weil wir auch übersehen, dass diese Netzwerke auch uns stabilisieren und auffangen. Ich glaube, manchmal setzen wir diese Grenzen, weil wir erschöpft sind, geben Aufgaben ab, lassen Verabredungen sausen, sagen, auch auf die Person habe ich jetzt wirklich keine Energie mehr für, setzen diese Grenzen und ändern aber nichts an dieser Erschöpfung, die wir haben. Setzen nicht dort an. Und darum sagt John Mark Comer, wir müssen an diese Erschöpfung, diese Unruhe an uns ran. Und er sagt, der Schlüssel dazu sind echte Pausen. Zeiten, in denen wir wirklich runterfahren. Nicht am Handy scrollen, nicht die nächste Serie gucken, nicht putzen, wobei für manche ist das entspannt, aber weiß ich nicht. Er hat das in seinem Leben priorisiert. Er ist ein junger Pastor in den USA von einer sehr großen Gemeinde und nach ein paar Jahren Dienst ist er ausgebrannt. Das ist in manchen Berufen, gerade wo man mit vielen Menschen zu tun hat, eine typische Gefahr, weil man da sich immer noch mehr für Menschen aufopfern kann, immer noch mehr tun kann, sich kümmern kann. Auch soziale Arbeit, Lehrer und Lehrerinnen haben da eine große Gefahr, auch Menschen mit einem ganz hohen Druck auf ihrer Arbeit. Er hatte dieses Burnout. Und er ist jetzt aber weiter Pastor. Er ist wiedergekommen, zurückgekommen. Und hat aber in seinem Leben was geändert, weil er gesagt hat, so geht das nicht weiter. Und er hat angefangen, echte Pausen einzuführen. Ein Tag in der Woche, den er Sabbat nennt, den er hoch und heilig schützt, auf den er nichts kommen lässt. An dem er einen Mittagsschlaf macht, an dem er was Leckeres isst, an dem er Zeit mit seiner Familie hat. Auch das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wie viel davon ist Erholung, wie viel davon ist Kümmern. Aber ich glaube, diese Pausen brauchen wir. Es geht vielen von uns nicht gut. Ich glaube, viele von uns haben schon ein volles Leben. Und ich glaube, auf nicht wenige trifft beides zu. Wir selbst brauchen andere Menschen und andere Menschen brauchen uns. Und es ist keine Lösung, dass wir uns nur mit unserem engsten Kreis beschäftigen. Wir alle brauchen diese Netzwerke, in denen Menschen aufgefangen werden. Und das können wir aber auch nur leisten, wenn wir auch selber nicht daran ausbrennen. Wenn wir selber einen Ort haben, wo wir auftanken. Wenn wir selber einen Ort haben, wo wir aufgefangen werden, wo wir selber uns Pausen nehmen. Statt ständigem Stresslevel brauchen wir so eine Balance. Ausarbeiten und ausruhen. Weil Lieben und Kümmern viel besser ausgeruht geht. Emotional, aber auch geistlich. In 2. Korinther 1 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deswegen können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Und ich glaube, darum geht's, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Die Liebe, die Gott uns zeigt. Die Liebe, die wir vielleicht im Namen von Pausen uns selber tun. Darum brauchen wir diese Zeiten, in der wir selber Trost und Ermutigung von Gott empfangen. In der wir Gemeinschaft mit ihm erleben, die uns stärkt. Das kann die klassische stille Zeit sein. 10 Minuten am Morgen, wo man sich einmal erdet, still ist, Gott zuhört. Das kann auf dem Weg zur Arbeit sein, dass man sich vielleicht ein Lied anhört. Es kann Spaziergang sein, den man sich einmal am Sonntagnachmittag holt. Das kann sein, dass man es, wenn man es auch nur sonntags zum Gottesdienst schafft, dass man sich bewusst Zeit nimmt, präsent zu sein, aufzutanken, da zu sein. Ich glaube, wir brauchen emotionale und geistliche Ermutigung, auftanken. Das müssen wir auch bei unserem Leben priorisieren. Und ich glaube, wenn wir das tun, haben wir auch Raum und Trost und Ermutigung für andere, wenn sie das brauchen. Nicht erst, wenn wir das perfektioniert haben. Ich glaube, so klappt das auch nicht. Aber vielleicht, wenn wir merken, ich habe diesen Raum gerade nicht in mir, um mich um andere zu kümmern, dann arbeite vielleicht daran, diesen Raum wieder zu schaffen. Überlege, warum der vielleicht bei dir da nicht ist und wo du vielleicht Raum schaffen kannst dafür. Und ich glaube, je mehr wir diesen Ausgleich zwischen Ruhen und Geben schaffen, umso mehr das machen, umso leichter wird das auch. Weil dann eben nicht nur diejenigen, die sich sowieso schon immer kümmern, die eine besondere Begabung dafür haben, das tun, sondern sich das aufteilt auf viele von uns. In 2. Korinther 8 heißt es, schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Im Korintherbrief geht es da um Geld. Es wird um Spenden gesammelt für eine andere Gemeinde. Aber ich glaube, man kann das vielleicht auch auf die Währung Energie, Lieben, Kümmern, was auch immer übersetzen. Wir helfen einander und vielleicht helfen sie auch irgendwann uns. Und das sage ich nicht, damit man das nur macht, damit man auch irgendwann einem selber geholfen wird. Aber ich glaube, wenn wir alle jetzt mit daran arbeiten, dieses Netzwerk zu spinnen, es zu knüpfen, dann hält es auch mich vielleicht in den Zeiten, wo ich es gerade brauche. Und es ist auch gerade für dich eine Zusage, wenn du in einer Phase steckst, in der du das Gefühl hast, gerade nicht viel geben zu können. Wenn du gerade eher auf der Seite bist, zu empfangen, auf Unterstützung angewiesen zu sein. Das ist okay. Gib das, was du geben kannst. Und wenn es nichts ist, dann lerne zu empfangen. Darum geht es bei Gott, dass wir die, die nichts haben, im Blick haben, aber auch, dass wenn wir gerade nichts haben, uns beschenken lassen. Von seiner Liebe und Annahme, seiner Versorgung, seinem Blick. Und ich will dich wirklich ermutigen, bitte Gott darum, dass er dich versorgt. Bitte Gott um Hilfe. Im Psalm 72 heißt es, denn er, Gott, wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen. Für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Gott sieht und hört dich auch, wenn andere dich übersehen. Er ist an seiner Seite, da darfst du dir sicher sein, dass er dich nicht übersieht. Und ich will euch aber auch ermutigen, bitte nicht nur Gott um Hilfe, sondern auch bitte Menschen um dich herum um Hilfe. Ja, das kostet Kraft, aber manchmal müssen wir auch sichtbar machen, was vielleicht andere nicht im Blick haben. Auch das gehört zu diesem Netzwerk dazu. Nicht nur, dass Menschen gucken, wie es anderen geht, sondern dass auch wir uns sichtbar machen, wenn wir gesehen werden wollen. Das zu äußern, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Das ist keine Schande, das ist kein Grund zum Schämen, das ist ganz normal. Und wir müssen lernen, das wirklich zu äußern. Jemandem vielleicht zu sagen, dass du gerade mal 5 Minuten zum Erzählen brauchst. Oder jemand, der mit dir einen Kaffee mal trinkt. Du darfst danach fragen. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie niemanden zu haben, dem du das sagen kannst oder du traust dich wirklich nicht, dann darfst du dich an die wenden, die ganz offiziell dafür da sind. Ans Gebetsteam, ans Seelsorgerteam, an die Gemeindeleitung, an mich oder Lasse, eure Pastoren. Lasst uns gemeinsam eine Kultur schaffen, in der wir Schwachen und Kranken mittragen und in der auch wir mal schwach und krank sein dürfen. Wo es kein Skandal ist oder etwas zum Verheimlichen, wenn etwas im Leben nicht klappt, sondern etwas, was zum Leben einfach dazugehört. Was bei all dem auch klar sein muss, ich glaube, wir können auch in dieser Gemeinde nicht alles leisten, was Menschen brauchen. Oft braucht es für Menschen mehr als nur hier in der Gemeinde. Manchmal braucht es auch Nachbarn, Geschwister, Kollegen, Freundinnen und Freunde, Familie. Manchmal braucht es Seelsorge, manchmal braucht es aber auch einen Arzt oder eine Therapeutin. Manchmal braucht es auch Pädagogen oder eine Beratung oder irgendeine andere professionelle Unterstützung. Auch wir können nicht alles für alle sein. Ich glaube, das muss uns auch klar sein. Ich glaube, zum reifen Glauben gehört auch dazu, zu wissen, was wir tun können und was wir nicht tun können. Wir können Menschen nicht von jedem Problem in ihrem Leben befreien. Wir können Menschen oft nicht heilen. Wir können oft nicht viel an ihren Umständen ändern. Und oft können wir sie nicht ändern. Aber umso wichtiger ist, dass wir wissen, was wir tun können und das dann auch wirklich tun. Füreinander zu beten, einander Nachrichten zu schreiben, praktische Hilfe anzubieten, nachzufragen, jemandem barmherzig begegnen, ihm Gottes Liebe zu sprechen, jemanden mit reinnehmen, der vielleicht am Rand steht, sich ein paar Minuten Zeit nehmen, jemanden für eine Aufgabe anfragen, der sonst nicht gefragt wird. Und es nicht als Störung wahrnehmen, wenn jemand Probleme hat. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in unserer Gemeinde damit rechnen, dass wir hier die volle Breite menschlichen Lebens erleben. Die Hochs und die Tiefs. Weil wir alle Menschen sind und uns ist beides aufgetragen, das Feiern der Hochs und das Begleiten der Tiefs. und wir können alle mithelfen, ein Netz zu spannen, zu spinnen, das immer dichter wird, mit denen wir dann in einem Moment Menschen hochleben lassen können und im anderen Moment jemanden auffangen, der fällt. Amen.